Wir wollen uns heute Morgen mit einem Apostel beschäftigen, über den wir vielleicht noch nicht so viel nachgedacht haben, nämlich über Philippus, den Apostel. Ich habe absichtlich solche gewählt, über die man wenig hört. Man liest auch wenig in der Schrift von ihnen. Und trotzdem ist es doch interessant, irgendwie herauszufinden, warum der Jesus diese 12 Männer erwählt hat, um sie bei sich zu halten und sie zu Aposteln zu machen. Die 12 Apostel sind zum Fundament, zum Grund geworden im Bau des Hauses Gottes. Sie haben den Grund gelegt. Und der Jesus hat sehr viel in diese Männer investiert und wir sehen dann auch in der Apostelgeschichte, dass die 12 als Gruppe eine ganz, ganz besondere, eine ganz eigene Rolle spielten im Reich Gottes. Wir sehen die 12 Apostel auch in der Offenbarung wieder und die 12 Apostel hatten wirklich eine ganz, ganz spezielle Aufgabe. Nun, wie schon gesagt, über die meisten dieser 12 haben wir sehr, sehr wenig Material in der Bibel, sehr wenig Information. Das ist irgendwie eigenartig. Wir wissen sehr viel über den Apostel Petrus. Über diesen haben wir sicher auch schon gehört, weil man sich so gut mit ihm identifizieren kann. Aber vielleicht von den anderen Aposteln ein wenig weniger. Und darum wollen wir heute Morgen uns mit Philippus, dem Apostel, beschäftigen. Und wir schlagen auf Johannes Evangelium Kapitel 1 und lesen ab Vers 43. Des folgenden Tages wollte er aufbrechen nach Galiläa und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesum, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, wahrlich, ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nun das Erste, das wir von Philippus erfahren, ist seine Berufung, wie er ganz am Anfang seines Lebens als Nachfolger Jesu, als Jünger Jesu, wie er gerufen wurde, wie er gefunden wurde vom Herrn Jesus und wie er sofort zu einem Menschenfischer wurde. Wir sehen ihn hier in der Evangelisation oder als Evangelist. Und es ist wunderbar, aus diesem einfachen Mann aus dieser einfachen Art, das Evangelium weiter zu sagen, etwas zu lernen. Nun, wir sehen, dass Philippus gefunden wird vom Herrn Jesus. Jesus findet ihn und er sagt ihm einfach ein Wort, folge mir nach. Nun, dieses folge mir nach ist ein ganz wichtiger Satz. Wir kennen ihn alle sehr gut. Wir wissen, dass der Herr Jesus uns gerufen hat in seine Nachfolge und trotzdem bin ich überzeugt, dass wir nicht immer begreifen, was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Dass der Jesus in unserem Leben vorangehen muss und wir ihm hinten nach, so wie Schafe dem Hirten nachfolgen. Der Jesus sagt es im Johannesevangelium Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das sind die zwei Haupteigenschaften eines Jüngers Jesu oder eines Schafes. Ein Schaf hört die Stimme seines Hirten weiß ganz genau, das ist mein Hirte, er hört, es hört und es folgt. Es folgt dieser Stimme, ganz natürlich. Und diese einfachen Dinge in unserem Leben anzuwenden, ist gar nicht einfach. Wir sehen, wie es beim Apostel Petrus immer wieder dazu kam, dass sich Petrus vor den Herrn stellte. Und der Herr musste manchmal zu Petrus sagen, geh hinter mich. Du bist mir im Wege, du stehst vor mir. Du bist mir ein Hindernis. Wenn wir dem Herrn Jesus nicht nachfolgen, dann werden wir ihm leicht zu einem Hindernis. Und darum muss das uns immer wieder gesagt worden. Folge mir nach, heißt hinter dem Herrn Jesus herlaufen. Und das ist auch das Motto unseres Lebens. Und es ist wirklich schwer, einfach auf seine Stimme zu hören und zu warten, bis der Herr Jesus zu uns redet und dann ihm nachzufolgen. Wir haben es viel lieber, wenn wir irgendetwas aufreißen, irgendetwas tun, irgendwie in Aktivitäten uns stürzen und irgendetwas tun und wir sagen dann schon zu seiner Ehre, aber im Grunde genommen eben doch wieder vor dem Herrn stehen und nicht hinter ihm. Das nahe bei Jesus bleiben und nicht nur nahe, sondern hinter ihm bleiben, ist eine ganz simpel, einfache Angelegenheit, um es mit dem Kopf zu verstehen. Aber ist eine sehr, sehr, sehr schwere Angelegenheit in unserem Leben anzuwenden. Und ich frage mich, habe ich es wirklich gelernt, auf die Stimme Jesus zu hören? In meinem Leben und auch in Bezug auf dem Erkennen seines Willens. In Bezug auf meinen Weg zu erkennen. Redet der Herr zu mir zuerst und dann mache ich einen Schritt? Oder mache ich zuerst einen Schritt und dann versuche ich irgendwie das noch zurechtzubiegen? So wie es häufig geschieht bei jungen Leuten, wenn sie sich verlieben. Dann verlieben sie sich zuerst und dann gehen sie hin und reden und versuchen zu werben und zu machen und dann beginnt man irgendeinmal zu beten, Herr, mach, dass es dein Wille ist oder irgend sowas. Mit dem falschen Fuß angefangen, anstatt zuerst zu beten und zu hören, Herr, was ist dein Wille? Und das ist eine geistliche Übung, die unserem Herzen alles abverlangt. Zuerst zu beten, zuerst zum Herrn zu schreien, zuerst zu rufen und zu warten, bis der Herr uns Antwort gibt und dann dem Herrn Jesus nachfolgen. Das ist nämlich auch der Grund, warum in diesem Evangelium Johannes 21 dieses Evangelium wieder mit einem solchen einer solchen Aufforderung schließt, nämlich Johannes 21 Vers 22. Da sagt der Herr noch einmal zu Petrus: Wenn ich will, dass er bleibe, bis er komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist ein Wort, das wir über unser Leben schreiben müssen. Wir müssen es lernen in unserem Leben. Wir müssen es lernen. Auf die Stimme des Herrn, unseres guten Hirten zu hören. Und wenn wir lange genug beten und wirklich fragen und ernsthaft nach dem Willen Gottes suchen, dann wird uns Gott seine Stimme hören lassen. Dann wird er uns führen. Wichtig ist, dass wir nicht handeln, bevor diese Stimme an unser Ohr, an unser geistliches Ohr dringt. Folge mir nach. Das war das erste Wort, man kann sagen, das Motto über dem Leben des Philippus und es soll auch über unserem Leben stehen. Das zweite, was wir lernen von ihm, ist, wie er in einer ganz einfachen Weise zum Evangelisten wird. Und er findet den Nathanael und er spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Moses und die Propheten sprechen. Und das ist so ermutigend, liebe Geschwister, jeder von uns kann ein wirksames Zeugnis sein, dort wo wir stehen. Und wenn wir an die nächste Woche denken, wenn wir zurückgehen, an jeder an seine Arbeit, an jeder in sein Büro, in seine Arbeitsstelle, in die Schule oder wo Gott uns hingestellt hat, vielleicht auch in unserer Nachbarschaft, jeder kann ein einfaches Zeugnis geben, jeder, keiner ausgeschlossen. Da gibt es viele Geschwister, die machen sich Probleme, ich kann nicht reden, ich bin nicht genügend vorbereitet. Und wenn die mir dann schwierige Fragen stellen, dann kann ich nicht antworten. Und was soll ich auch sagen? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dann bin ich lieber still. Liebe Geschwister, wir haben einen Auftrag. Und der Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wir müssen es lernen, im Einfachen, im Kleinen, unser Zeugnis weiterzugeben. Und vielleicht können wir nicht mehr sagen, als Philippus hier sagen konnte. Er hat nur gesagt, ich habe den gefunden, von dem Moses und die Propheten spricht. Ich habe ihn gefunden. Ich weiß, wer es ist. Es ist Jesus, der Sohn des Josef, den von Nazareth. Er kannte ihn noch gar nicht gut. Er konnte ihn kaum umschreiben. Aber er hat gesagt, wir haben ihn gefunden. Und auf den Zweifel des Nathanael, auf die Frage, was kann denn Gutes kommen aus Nazareth, da wusste Philippus auch nichts mehr zu antworten. Er hat ihm nur gesagt, komm und sieh. Und das sind Dinge, die wir alle sagen können. Dort, wo wir stehen, dort, wo wir sind. Wir können in unserer Evangelisation diese einfachen Dinge sagen. Wisst ihr, evangelisieren in unserer Umgebung heißt nicht predigen, sondern es heißt manchmal einfach kurze, prägnante Sätze den Leuten sagen. Sie nicht irgendwie vor den Kopf stoßen, aber ihnen doch einfach zu sagen, ich habe den gefunden, der mein Leben verändert hat. Er heißt Jesus. Punkt. Und es wirken lassen in ihren Herzen. Und wenn sie kommen mit schwierigen Fragen und sie sich irgendwie herausreden wollen, komm und sieh. Sieh es dir doch mal an. Probier es doch einmal. Komm zu Jesus. Einfache Worte haben viel, viel mehr Herzen getroffen als komplizierte Diskussionen und Argumentationen über Evolution und Nicht und Philosophie. Und da verlieren wir uns dann häufig in Diskussionen, wo am Schluss der Teufel nichts anderes tut, als die Köpfe und die Herzen noch mehr verwirren. Wir müssen es lernen, auf eine ganz einfache Art und Weise so zu unseren Mitmenschen zu sprechen. Ganz, 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 ganz einfach. Wenig, wenig zu sagen, aber immer zu reden. Wenig zu sagen, aber immer zu reden. Weil wir machen häufig den Fehler, dass wir zu viel reden, wenn wir über Jesus reden. Oder dass wir gar nichts sagen. Aber die effektivste Evangelisation ist, wenn wir unseren Mitmenschen um uns herum einfach ganz kurz Zeugnis geben. Ganz kurz. Und es dann wirken lassen in ihren Herzen. Und sie gut beobachten und uns fragen, wie können wir wieder mit ihnen über unseren Herrn sprechen. Es geht uns häufig so, wie einem jungen Mann, der ist von Haus zu Haus gegangen und überall wurde ihm die Türe vor der Nase zugeschlagen. Und als dann endlich einmal sich eine Frau über ihn erbarmte und ihm ein bisschen zuhörte, dann hat er seinem ganzen Herzen Luft gemacht und die Frau dermaßen angepredigt, dass sie am Schluss überhaupt nichts mehr verstand von der Sache. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich intelligent evangelisieren. Und die beste, die wirksamste Evangelisation ist einfach in unserer Umgebung ganz kurz Zeugnis geben. Ganz einfach. Uns nicht in Diskussionen hineinziehen zu lassen, wo die Ungläubigen irgendwie versuchen, das Thema auf ein nicht zentrales Argument zu bringen. Wenn wir mit Ungläubigen über den Herrn Jesus reden, wir müssen immer schauen, dass wir am Thema bleiben. Das heißt, Jesus Christus, der Herr, er und der Gekreuzigte. Das kann ganz einfach geschehen. Wir haben den gefunden, der mein Leben verändert. Jesus, das Kreuz. Und da einfach weiterreden. Kurz und deutlich. Wir sehen von Philippus Vers 48, dass der Herr Jesus dann sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst. Philippus hat evangelisiert, er evangelisierte unter einem Feigenbaum. Nun, ich weiß nicht, ob wir auch schon unter einem Feigenbaum evangelisierten. Das heißt, er hat wahrscheinlich Nathanael zufällig getroffen. Vielleicht haben sie ein Stück Weg miteinander verbracht. Wir haben gestern Abend von Ironside eine Anekdote gehört. Ich glaube, wir sollten einfach offene Ohren und offene Augen haben in unserem Alltag. Wo es uns hinschlägt. Ob wir unter einem Feigenbaum sind oder im Zug oder zu Hause oder an der Arbeit. Wir sollten jeden Morgen den Herrn bitten, Herr, schenke mir Gelegenheiten, dein Wort weiterzutragen. Das sollte am Morgen unser Anliegen sein. Und dann sehen, welche Gelegenheiten uns Gott bereitet. Wenn wir keine Augen haben für Gelegenheiten und wenn wir nicht darum bitten, dann kann es wirklich sein, dass wir jeden Tag so verbringen, einfach Hauptsache ist, er geht vorbei. Hauptsache ist Feierabend. Hauptsache ist, ich sehe die Leute nicht mehr, aber wenn wir morgens den Herrn bitten, Herr, schenke du mir irgendwo so einen Feigenbaum. Gib mir Begegnungen, gib mir Kontakte und ich sage euch, das ist mein Anliegen, wirklich eines meiner tiefsten Anliegen, dass der Herr Kontakte zu den Leuten schenkt. Und zwar so, dass sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern dass es wirklich ein Wort sein kann, das ihre Herzen trifft. Und der Herr sagt, ehe Philippus dich rief. Und das Wort rufen heißt einfach deutlich reden. Wirklich Mund auf, Stimme raus. Und wie oft tut das Not in unserem Leben, dass wir eben unseren Mund nicht auftun. Und wir hören es im Buch Esther, wie notvoll das ist, wenn Gottes Volk den Namen Gottes verheimlicht. Wir wissen es alle. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da auch irgendwie schwer tut, den Mund zu öffnen, wenn wir den Mund aufmachen müssen. Wir müssen nicht viel sagen, aber wir sind gerufen, berufen, den Mund deutlich zu öffnen und etwas zu sagen, nicht viel, nichts Langes, keine Predigt, nichts Kompliziertes, etwas ganz Einfaches. Christus im Zentrum, 2, 3 Sätze. Und das jedem zu sagen. Und das heißt Evangelisation. Und das könnten die Ungläubigen viel mehr anziehen als lange Diskussionen. Ich würde euch sogar empfehlen, wenn die Ungläubigen uns in lange Diskussionen hineinziehen wollen mit vielen Fragen, die aber nicht echte Fragen sind, nicht wirkliche Fragen, nicht Anliegen, die einfach irgendwie versuchen, uns in rhetorische Schwierigkeiten zu bringen, dass wir die Diskussion abbrechen. Wir meinen dann häufig, wir müssen kämpfen, rhetorisch, und wir müssen doch obsiegen, und wir haben doch die Wahrheit, wir müssen ihnen jetzt das beibringen. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir müssen vor dem Herrn zeugen. Und deutlich die Posaune blasen. Deutlich. Kurz und deutlich. Und das heißt effektiv evangelisieren. Auf der einen Seite sagen wir schon, die Ungläubigen wollen nichts wissen, sie wollen nichts hören und sie sind irgendwie satt und so und sie haben so viele schlechte Beispiele, das stimmt schon, aber das hindert uns nicht, die Posaune zu blasen. Aber wir müssen es lernen, auf eine feine, anständige Art zu tun. Evangelisieren nach diesen und diesen Grundsätzen. Wir können so viel lernen aus diesen kurzen und einfachen Geschichten. Nun, das Erste, was wir von Philippus sehen, ist diese einfache Evangelisation, die uns wirklich anspornt, es auch so zu tun. Das Zweite, was wir von ihm lernen, steht in Johannes Kapitel 6 geschrieben. Und wir wollen lesen ab Vers 4. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, auf das diese essen? Dies sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, auf dass ein jeder etwas Weniges bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist dies unter so viele? Er hat im Kleinen angefangen, Philippus, ganz klein. Er hat gelernt, einfach, mit einfachen Worten zu evangelisieren. Und jetzt scheint es so, als ob der Herr ihm Größeres anvertrauen möchte. Er sieht eine ungeheure Volksmenge vor sich. Und jetzt versucht ihn der Herr und stellt ihm eine Frage. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass der Herr zu ihnen sagte: Gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt, der Herr will ihnen jetzt auch größere Werke anvertrauen. Und wir wissen ja, das ist ein Prinzip in der Bibel, dass wir zuerst lernen müssen, im Kleinen treu zu sein. Und wer im Kleinen treu ist, dem wird auch Größeres anvertraut werden. Und wir müssen lernen, in unserem Umfeld zuerst ein Zeugnis zu sein für den Herrn. Wir müssen lernen, mit unseren Mitmenschen über Jesus zu reden. Ein jeder von uns muss die Klappe aufmachen. Er muss den Mund auftun. Wir müssen unsere Stimme hören lassen. Wir müssen unsere Nachbarn, unsere Freunde, wir müssen unsere Umgebung evangelisieren im Sinne eines einfachen, schlichten Zeugnisses. Ein Satz, zwei Sätze. Die können wir auch irgendwie lernen. Wir können uns Gedanken machen. Ich möchte diesem Menschen zwei Sätze sagen. Welche könnte ich sagen? Welche wären gut? Und sie auswendig lernen. Und dann bitten: Herr, gib mir die Gelegenheit, ihm diese zwei Sätze zu sagen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, zwei Sätze, boom, wie Nägel. Nägel ins Herz hineinschlagen. Eine Minute und dann ruhen lassen. Beten: Herr, gib, dass es wirklich wirkt. Und wenn wir das lernen, dann kann uns der Herr auch Größeres anvertrauen. Und es ist ganz interessant, dass der Herr Jesus sich hier an Philippus wendet. Warum hat er sich nicht an Petrus gewandt? Warum nicht an einen anderen Jünger? Er hatte schon seinen Grund. Er wollte auch mit Philippus einen Schritt weitergehen. Und er sagt: Woher wollen wir Brote kaufen? Und Philippus ist in die Falle hineingefallen. In die Falle geraten. Da hat er angefangen, sich zu überlegen. Ja, 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin. Was hat er jetzt gemacht? Philippus hat angefangen zu denken. Und er hat natürlich, wie wir das alle auch tun, er hat menschlich gedacht. Und er hat angefangen auszurechnen. Mathematik und vor allem, er hat mit Geld gedacht. Er hat sofort an Geld gedacht. Es braucht so viel Geld. Und dann hat er angefangen, Geld zu zählen, das er nicht hatte. Und er hat gedacht: 200 Denare, das würde nicht genügen. Wenn wir Brot kaufen für all diese Leute, das braucht ja wahnsinnig viel Geld. Und 200 Denare, das waren wirklich viel Geld. Denn wenn wir denken, dass damals ein Tagelohn ein Denar war, dann sind das doch 200 Tageslöhne. Und wenn wir das einmal ausrechnen, wie viele Tage arbeitet man in Deutschland im Jahr? 200? Circa 200. Das wäre ein Jahreslohn. Wenn einer 3.000 Mark verdient im Monat, so etwa, ich weiß nicht, etwa 2.000, 3.000, dann sind das doch etwa 35.000 Mark. Das muss eine ungeheure Menschenmenge gewesen sein. Stellt euch mal vor, 35.000 Mark nur Brot. Das ist ungeheuer viel, Leute. Da hat er sich schon ein bisschen überfordert gefühlt, wahrscheinlich, der Philippus. Aber geht es uns nicht auch so, wenn wir an die ungeheure Not denken in der Welt? Wenn wir hören von Brasilien, von Äthiopien, von Afrika oder von Deutschland. Geht es uns nicht auch so, dass wir dann beginnen, menschlich zu denken und zu sagen, das sind zu viele und ich bin zu klein und wir haben kein Geld. Und wenn wir diesen Leuten das Evangelium verkündigen wollten, dann müssten wir mindestens 3 Fernsehstationen und 4 Satellitenempfänger und 5 noch, und das würde Millionen von Mark kosten. Und wie sollten wir nur diesen Leuten das Evangelium bringen? Und dann schauen wir in unsere Taschen und dann sehen wir, dass es dort Löcher hat, und dann machen wir gar nichts. Wir haben einmal eine Evangelisation vorbereitet in Bari. Da kam ein Bruder, also wirklich ein Mann Gottes, namens Dan Davy, ein Neuseeländer, der lange Jahre in Italien als treuer Knecht des Herrn diente. Er kam erstmals nach Italien mit den alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg als junger Mann. Und irgendwie hat er dann ein Herz für dieses Land und eine Last mit nach Hause genommen nach dem Krieg, kam dann wieder als Missionar und hat viele, viele Jahre treu dem Herrn gedient. Und in seinem Alter, er war schon über 60, hat der Herr zu ihm gesprochen durch eine Stelle im Alten Testament, wo Kaleb, der damals schon 80 war, als er den Herrn bat, Herr, gib mir diesen Berg. Und er auch im hohen Alter, Kaleb, noch einmal in den Kampf zog. Und er einfach noch einen Berg wollte für den Herrn. Und das hat zu ihm geredet. Er war auch schon so etwa 60, 65 und er fühlte sich noch fit. Und der Herr hat es ihm aufs Herz gelegt. Herr, ich will noch einmal einen Berg für dich erobern. Gib mir diesen Berg. Und der Herr hat ihm dann einen Berg gezeigt. Das war die Stadt Bari. 300.000 Einwohner im Süditalien. Und er hatte eine Last für diese Stadt. Und dann hat er die Brüder zusammengetrommelt. Und dann haben wir die Sache besprochen vor dem Herrn und auch miteinander. Und wir wollten dann eine Evangelisation vorbereiten. Einen Monat mit 2 Evangelisationszelten und mit einer Gruppe von etwa 30 oder 40 jungen Leuten. Mehr als ein Monat, das war 1,5 Monate. Und dieser Stadt einen massiven Schlag versetzen und so den Berg einnehmen. Ja, und dann kam das Thema dann auch auf die Kosten. Das kostet doch einen Haufen Geld. 30 Leute, 1,5 Monate, das brauchen wir. Wir brauchen Häuser, Zimmer, wir brauchen Geld für Literatur und so weiter. Und da hat er uns vorgerechnet, ich möchte das tun, das. Und ich weiß noch, wie ein Bruder aufgestanden ist, wirklich demonstrativ aufgestanden ist, er war entsetzt. Und dann hat er sich in die Tasche gelangt und hat gesagt, schau mal Bruder, da sind Löcher drin. Wenn ich in meine Tasche sehe, da ist ein Loch drin. Wir haben kein Geld, wie sollen wir das auch bezahlen und so weiter und so weiter. Er war wirklich verzweifelt. Nun, wir danken dem Herrn für diesen Missionar, der wirklich gelernt hat, auf Gott zu vertrauen in finanziellen Angelegenheiten. Und der hat wunderbar hat er dafür gesorgt, dass wir die Evangelisation durchführen konnten, dass diese 40 jungen Leute kommen konnten. Und jeden Tag hat er für uns gesorgt, jeden Tag. Auch Zehntausende von Lukas-Evangelien wurden verteilt. Eine große Arbeit wurde getan. Und in diesen 1,5 Monaten haben wir etwa 40 Leute gesehen, die ein Glaubensbekenntnis ablegten. Und etwa 30 sind dem Herrn treu geblieben. Es ist eine neue Gemeinde entstanden und wirklich der Berg wurde eingenommen. Ja, das sind auch Glaubensvorbilder. Dieser Missionar. Im Alter wollte er noch einen Berg für den Herrn erobern. Und er hat es gelernt, in finanziellen Angelegenheiten auf den Herrn zu vertrauen. Das können wir nur, wenn wir es früher gelernt haben, im Kleinen treu zu sein. Und dass wir nachher an einen Punkt kommen, wo es weitergeht. Vielleicht will uns der Herr Größeres anvertrauen mit der Zeit. Und vielleicht will der Herr, dass wir weitergehen und dass noch so viele Menschen zum Glauben kommen. Und wie so jedes Werk kostet natürlich alles irgendetwas, aber der Herr ist ja ein Gott, der es ersieht. Ein Gott, der versorgt. Ein Gott, der für sein Volk und für die Nöte, auch für die finanziellen Anliegen seines Volkes sorgt. Wir wollen dazu einige Stellen lesen. Abraham durfte das lernen in 1. Mose 22, als der Herr ein Opfer ersah anstelle seines Sohnes Isaac. Lesen wir im Vers 8, 1. Mose 22, Vers 8, als Isaac seinen Vater fragte, wo ist das Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sicher sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Er war ganz gewiss, der Herr wird eingreifen, er wird ein Werk tun. Aber er hatte einfach den Befehl erhalten, geh jetzt hin und tu das. Er hat es nicht einordnen können, er konnte es nicht verstehen. Er wusste einfach eines, der Herr wird es ersehen. Er hat mir einen Auftrag gegeben, dann wird er auch dafür sorgen. Er ist im Glauben gegangen. Und dann, als der Herr wirklich ein Brandopfer ersah, anstelle seines Sohnes, das wusste er noch nicht, dann hat er den Herrn auf eine wunderbare Weise kennengelernt und ihn, Vers 14, genannt, und Abraham gab diesem Orte den Namen, der Herr wird ersehen. Yahweh Jireh. Der Herr wird ersehen, da er heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berge des Herrn wird ersehen werden. Natürlich, wir haben einen Gott, der uns das gibt, was wir brauchen. Und wenn Gott etwas von uns will, wenn er uns einen Auftrag gibt, wenn er uns auch ein großes Werk zeigt, dann wird Gott uns auch versorgen. Und wie wird er das tun? Er hat das Wenige genommen, das die Jünger hatten. Das waren ganz, ganz wenige Sachen, wenige Brote, wenige Fische. Und die sagten dann, was ist dies unter so viele? Ja, was ist dies? Und das ist ja auch häufig unsere Art zu reden. Ja, was haben wir denn? Wir haben Löcher in der Hosentasche und wir sind unvollkommene Leute. Was sollen wir jetzt die Welt evangelisieren? Diese Massen. Wie sollen wir jetzt hinausgehen und aller Kreatur das Evangelium verkündigen? Da ist eine islamische Welt, da ist ein Riesenfeind. Dann haben wir die katholische Welt. Dann haben wir die ganze säkularisierte, abgefallene protestantische Welt. Das sind Riesenfeinde. Was ist dies schon, was wir sind und haben unter so viele? Nichts. Aber der Herr sagt dann, bringet es mir her. Und das ist genau die Methode, wie Gott arbeitet. Wenn wir das Wenige, was wir sind, wenn wir es zum Herrn bringen, das, was wir haben, das Wenige, und wenn der Herr es brechen kann. Er nahm es nämlich in seine Hände. Vers 11. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Er nahm es in seine Hände, hat dafür gedankt und hat diese Brote gebrochen. Und das macht der Herr auch mit uns. Er nimmt uns in seine Hand. Er bringt uns zum Vater im Gebet, in seinem hohen priesterlichen, in seiner hohen priesterlichen Aufgabe. Und er bricht uns. Er bricht uns, er zerbricht uns. Und wenn wir einmal in seiner Hand zerbrochen sind, in unserem Stolz, in unserer Rebellion, in unserem Auflehnen gegen, wenn wir wirklich vor Gott in unserem alten Wesen zerbrochen sind, dann kann Gott einen gebrauchen. um eine riesen Volksmenge mit dem Evangelium zu erreichen. Wir lesen das dann in der Biografie von George Whitefield, was Gott tun kann. Und du sagst, ja, Gott kann mich nicht gebrauchen. Also mich sicher nicht. Also ich bin viel zu, ich nicht, die anderen schon. Gott will vielleicht gerade dich gebrauchen. Und es ist eine Frage des Glaubens, wenn heute einer geht in die islamische Welt, in die katholische Welt, irgendwohin oder auch hier in Deutschland. Es ist eine Frage des Glaubens. Der Herr wird es auch sehen. Und wenn er es ist, der mich sendet, dann kann Großes geschehen, auch heute noch. Glauben wir das? Jesus wollte den Philippus dahin bringen, ihm das beizubringen. Gott will durch dich Großes tun, aber du musst es lernen, nicht menschlich zu denken. Du musst nicht auf dich schauen, was du hast, was du bist, oder was du nicht hast, was du nicht bist. Vertraue mir. Und ich will durch dein Leben, in deinem Leben, Großes tun. Wir wollen dazu noch einige Verse lesen aus dem Propheten Jeremia. Jeremia 32. Es gab Momente, wo Jeremia einfach in eine Anbetung fiel, weil er es irgendwie sah, Gott tut Unmögliches. Nachdem ich Baruch, Vers 16, dem Sohn Nerias den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zu dem Herrn und sprach, ach Herr, siehe, du hast die Erde und die Himmel gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich, der du Güte übst an Tausenden und die Ungerechtigkeit der Väter vergilst in den Busen ihrer Kinder nach ihnen. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Herr der Heerscharen ist, groß an Rat, mächtig an Tat. Wir müssen es lernen, so auf den Herrn zu schauen. Herr, dir ist nichts unmöglich. Du tust das Unmögliche. Du tust es, du vollbringst es. Und unsere Augen sind auf dich gerichtet. Und wir sehen auf dich und nicht auf uns selbst. Und dann noch im selben Kapitel, Vers 27. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia also, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Nein, Gott ist kein Ding unmöglich. Vertrauen wir ihm doch. Johannes Kapitel 12, da sehen wir Philippus noch einmal. Das sind im Vers 12 einige Griechen zum Feste gekommen. Wir wollen es lesen. Johannes 12, Vers 12. Des folgenden Tages, als eine große Volksmenge zu dem Feste gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem gekommen, nahmen sie Palmenzweige, gingen hinaus und gingen ihm entgegen und schrien Hosanna, gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, auf das sie auf dem Feste anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas und Philippus, und sie sagen es Jesu. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn wir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Hier sehen wir, dass der Jesus die erste Lektion in seinem Leben wiederholt. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Diese Griechen wollten Jesus sehen. Und eigentlich ist das ja ein guter Wunsch, wenn man Jesus sehen will. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir ihm nachfolgen. Dass wir ihn nicht einfach einmal sehen wollen und dann wieder unsere eigenen Wege gehen, sondern dass wir ihm nachfolgen. Wer mir dient, der folge mir nach. Und wenn jemand mir dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Der Herr will sich nicht einfach einmal sehen lassen und dann gehen wir wieder unsere eigenen Wege hin, dort, wo es uns gefällt. Der Jesus will Nachfolger. Und er macht eine Sache ganz klar. In meiner Nachfolge wird es dich das Leben kosten. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Lektion Nummer 3. Lieber Philippus, ich will aus dir einen Jünger machen, der Frucht bringt. Ich will, dass du Frucht bringst für mich. Und damit du Frucht bringst, musst du diese Lektion verstehen. Du musst es verstehen. Du musst das Prinzip des Kreuzes verstehen. Wenn es nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn du deinem alten Wesen nicht stirbst, wenn dein Stolz, wenn die harte Schale deines alten Wesens nicht in die Erde fällt und stirbt, du wirst alleine bleiben. Du wirst einsam sein. Du wirst keine Frucht bringen. Ja, darum geht es. Genau darum geht es. Und der Jesus hat uns den Weg gezeigt. Hin zum Kreuz. Und den müssen wir jetzt auch gehen. Und wir müssen es lernen. Wer sein Leben liebt, Vers 25, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist die Anwendung dieses Prinzips vom Weizenkorn. Hier wird es konkret. Was heißt es, sein Leben zu lieben oder sein Leben zu hassen? Man könnte hier auch sagen, wer sein Leben selbst verwirklicht, der wird sein Leben verlieren. Wer das tut, was ihm passt, wer das tut, was er will, wer seinen Willen durchsetzt und sich selbst lebt und seine eigene Ehre und sich selbst sucht und sein ganzes Leben dreht sich immer nur um ihn selbst, der wird sein Leben verlieren. Aber wer sein Leben hasst, das heißt, wer sich selbst nicht so wichtig nimmt, das heißt, wer die Ansprüche oder das, was halt unser alter Mensch will und möchte, was ihn gelüstet, das, was unser Ich gern will, wer diese Dinge aufgibt und in den Tod gibt, um Jesu Willen, wer diese Dinge zu hassen beginnt, der wird das wahre Leben finden. Und das heißt Jesus nachfolgen. Wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn unser Ich nicht stirbt. Und wenn wir unserem Ich immer wieder erlauben, durchzubrechen, und immer wieder hört man ja Argumentationen, ich, meiner, mir, mich, ich, meiner, mir, mich, ich. Und das sind Argumentationen, wo immer wieder das hervorkommt. Ich will mich verwirklichen. Ich will das, was ich will. Und wenn jemand so lebt, dann kann er Jesus nicht nachfolgen. Das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen heißt wirklich seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die Wünsche meines Ichs, in den Tod geben. Das heißt nicht, dass wir ein unglückliches Leben führen werden. Das meinen wir nämlich. Wer sich selbst lebt, der wird glücklich. Und wer sich selbst verleugnet, der wird unglücklich. Dabei ist es genau umgekehrt. Wer sich selbst verleugnet, wird im Herrn Jesus glücklich. Echt. Weil der Jesus weiß, was wir bedürfen. Und er will nicht, dass wir traurig sind. Er will nicht, dass wir frustriert in der Welt herumlaufen. Ein Jünger Jesu, der seinem Ich entsagt und dem Herrn Jesus nachfolgt, ist ein freier, freudiger, fröhlicher Mensch, der in Christus all das findet, was er in sich selbst nie gefunden hätte. Aber das Geheimnis geht immer übers Kreuz. Das Geheimnis geht übers Kreuz. Und das war Lektion Nummer 4 im Leben des Philippus. Wir wollen Jesus sehen. Und Jesus sagt, und ich will nicht Leute, die mich einmal sehen. Ich will Nachfolger. Ich will Leute, die ihr Leben hingeben für mich. Ich will Leute, die meinen Fußstapfen nachfolgen.
Ich bin nicht hier, um eine Show abzuziehen, um mich zu zeigen, wie ein Präsentator einer Fernsehsendung, um irgendwie Spektakel zu machen. Ich bin hier, damit Leute mir nachfolgen. Wollen wir solche sein, die dem Herrn nachfolgen und die ihm von Herzen dienen? Das letzte Mal sehen wir Philippus in Johannes 14. Und das ist Lektion Nummer 4. Das andere war Lektion Nummer 3, das Kreuz. Das erste Lektion, einfach evangelisieren. Evangelisation in einfacher Art. Zweite Lektion, Vertrauen auf den Herrn, damit auch Größeres geschieht und mehr Menschen erreicht werden können. Lektion Nummer 3, das Kreuz, sich selbst verleugnen. Und Lektion Nummer 4, das war die schwierigste im Leben von Philippus. Wir lesen ab Vers 6. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir ist, in mir bleibt. Er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke willen. Ich glaube, der Jesus war in diesem Moment wirklich traurig. Er war ein bisschen niedergeschlagen. Ist es möglich, Philippus? Du bist so lange bist du bei mir und du kennst mich nicht. Ja, liebe Geschwister, das müssen wir uns auch fragen. Wir sind schon so lange beim Herrn Jesus. Die einen 5, die andere 10, die andere 15 Jahre, andere noch länger. Ist es möglich, dass wir den Herrn Jesus nicht besser kennen? Philippus sagt: Zeige uns den Vater und es genügt uns. Vielleicht dachte er doch, irgendwann wird er einmal die Himmel aufmachen und wir können endlich Gott sehen in seiner Größe auf seinem Thron und Jesus wird uns schon irgendwie den Vater zeigen. Aber er hätte nie gedacht, dass er ihn schon vor sich hat. Ihm war der Vater. Der Vater ist in mir. Wer mich gesehen hat, er hat den Vater gesehen. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Und irgendwie kommt es mir wirklich so vor, dass der Herr Jesus dem Philippus sagen wollte: Weißt du, im Grunde genommen hast du noch überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Und das muss man vielleicht an uns auch, dieses Wort an uns auch richten. Wir sind zwar gläubig, wir sitzen auf den Bänken, wir sitzen Lieder, wir haben so einiges schon im Wort Gottes erkannt und gelesen, aber ich frage mich wirklich, wie weit haben wir denn an Jesus wirklich erkannt? Und diese Frage stelle ich an mein Leben. Viel zu wenig. Viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Viel zu sehr beschäftigt mit dem Geld, das ich nicht habe. Immer wieder zählen, Tasche schauen. Was tun wir jetzt, was tun wir nicht? Ja, aber wer er ist. Wir dürfen nie vergessen, das ist unsere eigentliche Aufgabe. Unsere eigentliche Aufgabe ist, den Herrn Jesus zu erkennen, wer er ist wirklich. Er ist Gott. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und das können wir auswendig lernen, und das können wir wissen, aber in unseren Herzen. Denn an Jesus wirklich als solchen zu kennen, ist eine andere Sache. Möge Gott uns schenken, dass wir ihm, seiner Person, noch viel näher kommen. Und dass wir wirklich erkennen, er ist der Weg, er ist der Wahrheit, er ist das Leben, er ist Gott. Er ist der allein wahre Gott. und ihn zu erkennen. Das ist das ewige Leben. Wir wollen ganz kurz noch einmal diese vier Punkte wiederholen. Philippus hat sehr einfach angefangen, folge mir nach, einfach angefangen zu evangelisieren, das sollen wir auch tun. Dann hat er Menschenmassen gesehen, eine riesen Menschenmasse. Und der Jesus hat zu ihm gesagt, schau mal Philippus, diese Menschenmasse jetzt sollst du mit Brot versorgen. Und vielleicht sagt Gott das auch, vielleicht jemandem, der hier sitzt. Schau mal, da ist eine riesen Menschenmasse draußen. Und vielleicht will Gott jemand rufen, der schon gelernt hat, im Kleinen treu zu sein, hinauszugehen und auf Gott zu vertrauen, dass er etwas tut und diesen Menschen Brot gibt, das ewige Brot. Dritte Lektion, wir müssen lernen, dass das Weizenkorn in die Erde fallen muss. Es muss sterben. Unser Ich muss in den Tod. Muss. Muss, muss, muss. Und dort, wo es nicht will, müssen wir wirklich den Herrn bitten, dass er uns hilft. Damit Leben entsteht. Und letzter Punkt, seine Person. Seine ewige Person besser kennenzulernen als den ewigen Sohn. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Möge der Herr uns schenken, dass wir in seiner Erkenntnis wachsen und dass wir wirklich Jesus noch viel näher kommen.